Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 9. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. In den letzten Tagen sind aufgrund orkanartiger Stürme wieder manche Bäume entwurzelt worden. Und dabei handelt es sich hauptsächlich um sogenannte Flachwurzler, Bäume, die nicht tief genug im Erdreich verwurzelt sind. Und da wurde mir erneut klar, dass alle in der Gemeinde Jesu, die nicht tief genug im Boden der Gnade Gottes in Christus verwurzelt sind, in der großen Gefahr stehen, von den antichristlichen Stürmen der letzten Zeit umgeworfen zu werden. Es gilt immer fester, durch den Glauben in Christus und seinem vollbrachten Erlösungswerk gegründet zu werden. Und es ist eine große Gnade, es ist ein Wunder Gottes, dass er uns mehr und mehr die Augen für das Evangelium von Christus, von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi in seinem Wort geoffenbart hat. Es ist ein Schöpfungswunder Gottes. Für immer und ewig hat sich Gott mit uns im Gnadenbund verbunden. Völlig unabhängig von irgendwelchen äußeren Verhältnissen oder unserer angeborenen Schwachheit und Sündhaftigkeit. Die Herrlichkeit dieses neuen Bundes, des Gnadenbundes, hört niemals auf, so sagt Paulus hier in Kapitel 3 seines Briefes. Das ist also der große Unterschied zum Gesetzesbund. Im Gesetzesbund ist alles abhängig von uns. Im Gnadenbund ist nichts abhängig von uns, ist alles abhängig von Gott. Das Gesetz konnte uns nicht vor Gott gerecht machen. So schreibt Paulus, Römer Kapitel 8, weil wir Sünder sind. Das Gesetz scheitert, die Forderungen des Gesetzes scheitern an unserer Sündhaftigkeit. Aber das, was dem Gesetz unmöglich war, so Paulus, Römer Kapitel 8, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn. Er hat all das, was uns unmöglich war und dem Gesetz unmöglich war, an unserer Stelle vollbracht. Und darum handelt es sich im Gnadenbund um eine beständige Gnade. Das heißt also, sie hat kein Ende und wir dürfen das auch so für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen im Glauben. Gott hat sich für immer mit dir und mit mir verbunden in diesem Gnadenbund, für immer. Das ist wunderbar und tröstlich für uns zu wissen. Und dieses Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi, verkündigte der Apostel Paulus, und durch dieses Evangelium entstanden überall Gemeinden, auch in Korinth, in dieser lasterhaften Stadt. Es war nötig geworden, den Glaubensgeschwistern wieder den Unterschied zwischen dem Gesetzesbund und dem Gnadenbund deutlich zu machen. Und ich meine, dass auch wir das immer wieder nötig haben. Und ständig in der Gnade Gottes in Christus durch den Glauben festmachen zu lassen. So schreibt Paulus ja auch im ersten Kapitel dieses Briefes, Gott ist es aber, der uns festmacht, befestigt, samt euch in Christus. Und dabei geht es auch darum, dass andere noch durch unseren Dienst vom hellen Licht des Evangeliums erleuchtet werden. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Also auch andere sollen teilhaben an diesem herrlichen Evangelium. Und dazu gebraucht Gott den Apostel Paulus, dazu gebraucht er seine Mitarbeiter, dazu gebraucht er die ganze Gemeinde, und das gilt auch für unsere Zeit. Doch auf welche eine merkwürdige und überraschende Art und Weise geschieht das, dass auch andere teilhaben durch unseren Dienst, teilhaben an der Herrlichkeit des Evangeliums. Und darauf kommt Paulus jetzt zu sprechen. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und dann spricht Paulus in den folgenden Versen von seinen Leidenswegen. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Dabei geht es nicht um Leiden, welcher Art auch immer, an denen alle Menschen mehr oder weniger stark teilhaben. Vielmehr geht es um Leidenswege um des Evangeliums willen. Also um Leidenswege, die Gott uns führt, weil wir zu Jesus gehören. Und können natürlich auch allgemeine Leiden sein, die den Umständen nach nicht als Leiden um Christi willen in Erscheinung treten nach außen, die aber mit zum Erziehungsprogramm unseres himmlischen Vaters für seine geliebten Kinder gehören. Leiden, in denen Gott mit seinen Kindern redet. Er führt sie in die Wüste hinein, um freundlich mit ihnen zu reden, um sie tiefer in die Abhängigkeit von ihm hineinzuführen. Es sind Liebesabsichten, die Gott mit seinen Kindern verfolgt. Wir haben heute Morgen schon eine sehr, sehr wichtige Andacht gehört in unserem Gebetskreis. Das Gericht fängt an am Hause Gottes. Dem Herrn geht es nicht in erster Linie um die Welt draußen, sondern um seine Gemeinde. Da bringt er die Dinge zurecht. Und da führt er sie eben auch solche Wege, solche Leidenswege, um sie zurechtzubringen, um mit ihnen reden zu können. Deshalb ist auch jeder Urlaub im Grunde genommen nicht nur dazu gedacht und nicht einmal in erster Linie dazu gedacht, uns äußerlich, leiblich und psychisch zu erholen, sondern Gott will mit uns reden in solchen Zeiten. Er will uns geistlich gesund machen. Er will uns geistlich erfrischen. Und alles andere gehört dann ganz gewiss auch dazu. Also hinter solchen Wegen steht die Liebesabsicht Gottes. Herr, den du lieb hast, der ist krank, so heißt es von Lazarus, den du lieb hast. Selbst aus solchen Leiden, die wir selbst verursacht haben, macht unser Herr noch etwas Gutes. Gott kümmert sich also auch um die Folgen unseres Versagens. Die leidvollen Folgen unseres Versagens. Das ist großartig, dass wir das wissen dürfen, dass wir da nicht auf uns selbst gestellt sind. Wir sind in keinster Weise mehr im Gnadenbund auf uns selbst gestellt. Wir dürfen in allen Dingen, auch im Blick auf die Folgen unseres Versagens, unserer Sündhaftigkeit, mit dem Wirken Gottes rechnen. Gott sorgt dafür, dass auch daraus etwas geschieht, was ihn verherrlicht, und was uns zum Besten dient, zum göttlich Besten. Nicht das, was wir uns darunter vorstellen, sondern was Gott sich darunter vorstellt. Das ist das Entscheidende. Und dazu sollen auch die Folgen unserer Sündhaftigkeit dienen. Und hier in unserem Abschnitt geht es um Leiden, die der Gemeinde Jesu, hier speziell dem Apostel Paulus und seinen Mitarbeitern, aber insgesamt der Gemeinde, die Jesu von Gott verordnet sind, infolge des Dienstes am Evangelium, also ganz offensichtlich. Das heißt also, dass man wirklich sagen kann, so wie hier bei Paulus, all diese notvollen Dinge, die er hier schreibt, sind Folge seines Dienstes am Evangelium gewesen. Also das ist offensichtlich der Fall gewesen. Leiden in diesem speziellen Sinne kennen nur die an Christus Gläubigen. Es sind Leiden, die aufs Engste mit der Ausbreitung des Evangeliums verbunden sind. Und diese Leiden sind, so schwer sie auch zu ertragen sind, eine besondere Gabe Gottes für seine Auserwählten. Das schreibt Paulus im Philipperbrief. Denn euch, so schreibt er den Philippern, denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Seine Gabe Gottes, euch ist es gegeben. Wir können es auch so formulieren, es ist eine Gnade Gottes, die uns widerfährt, dass wir solche Leidenswege um Jesu willen, um des Evangeliums willen zu gehen haben. Um seinetwillen zu leiden, habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Wir denken an die Methoden, die man in der ehemaligen DDR angewandt hat, um die Gemeinde zu zerstören. Davon war ja in der Predigt am vergangenen Sonntag die Rede. Wenn in unserer Gesellschaft Erwachsene im Berufsleben gemobbt werden, weil sie sich zu Jesus bekennen, oder Kinder in der Schule, dann sind das spezielle Leiden um Jesu willen. Unser gemeinsamer Dienst am Evangelium kann durchaus in einem bestimmten Maße ähnliche leidensvolle Begleiterscheinungen mit sich bringen, wie Paulus sie hier in diesem Text erwähnt. Wir sind mit Schwierigkeiten überhäuft, so schreibt er. Wir sind ratlos, das heißt, wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Wir werden verfolgt, das bedeutet, man fügt uns Unrecht zu. Wir werden niedergeworfen. Nun, wenn wir an uns denken, an die Wege, die Gott jeden Einzelnen von uns führt, Leidenswege, die er uns führt, so ist das allerdings, man möchte sagen, so bitter das immer wieder empfunden wird von uns, nichts im Verhältnis zu dem über die Maßen großen Anteil an Leiden, die Paulus zu erdulden hatte. Das müssen wir allerdings sagen. Ja, wenn wir das vergleichen, was wir zu erleiden haben, mit dem, was Paulus erlitten hat, um des Evangeliums willen, dann ist unser Leiden also verschwindend gering dagegen. Das Wort, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen, hat sich wahrhaftig an Paulus buchstäblich so erfüllt. In Kapitel 11 dieses Briefes erwähnt er ganz konkrete Erfahrungen im Laufe seines Dienstes. Er schreibt, in der Auseinandersetzung mit den falschen Lehrern von den Leiden, die er für Christus auf sich genommen hat: Ich habe härter für Christus gearbeitet, ich bin öfter im Gefängnis gewesen, öfter geschlagen worden, häufig war ich in Todesgefahr. Fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen. Dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt. Einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe drei Schiffbrüche erlebt. Das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen haben mich reißende Flüsse und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in Städten und in Einöden, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Ich hatte Mühe und Not und oftmals schlaflose Nächte. Ich war hungrig und durstig. Oft hatte ich tagelang nichts zu essen. Ich fror und hatte nichts Warmes anzuziehen. Aber das ist noch längst nicht alles. Tag für Tag bedrängt man mich und erwartet meinen Rat als Seelsorger. Dazu kommt die Sorge um alle Gemeinden. Einmal, es war in Damaskus, ließ der Gouverneur des Königs Aretas die Stadttore bewachen, um mich verhaften zu lassen. Dort hat man mich in einem Korb durch eine Luke in der Stadtmauer hinuntergelassen und nur so konnte ich entkommen. 2. Korinther, Kapitel 11. Warum, so fragen wir uns als nächstes, spricht Paulus denn so ausführlich hier von seinen Leidenswegen? Nun, es gab solche in Korinth und auch woanders, in anderen Gemeinden, die der Meinung waren, dass so viele Leiden doch gar nicht zu einem Apostel passen würden. Ein Diener Gottes müsse doch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg gehen. Und tatsächlich spricht Paulus selbst ja in diesem Brief davon, dass Gott uns allezeit Sieg schenkt in Christus. Allerdings versteht er darunter nicht äußeren Glanz, Reichtum und Anerkennung bei den Menschen als eine VIP, eine very important person, eine in der Gesellschaft sehr gefragte und angesehene wichtige Person. Adolf Monod, ein leidgeprüfter Verkündiger des Evangeliums, meinte, dass wir uns wohl über die Erscheinung des Apostels gewundert hätten. Wie würden wir vielleicht gedacht haben, dieser so unscheinbare Mann mit dem schwächlichen Körper, der einfachen Sprache, der verächtlichen Rede, dieser Mann, welcher von Ort zu Ort den viel zitierten Pfahl im Fleisch mit sich herumträgt, dieser ist der Apostel Paulus, der Apostel unter den Aposteln. Diesen seinen Leidensweg, ja nicht nur seinen, sondern der Gemeinde Jesu insgesamt in dieser Welt, veranschaulicht Paulus mit einem Bild, das in der damaligen Zeit von allen sofort verstanden wurde. Es war üblich, besondere Wertgegenstände in Tongefäßen aufzubewahren. Und genauso will Paulus sagen, ist es mit dem Evangelium. Es ist ein wundervoller Schatz. Wer ihn hat, ist reich. Ihr Lieben, wir sind reiche Leute, weil wir diesen Schatz, unseren Herrn Jesus Christus, haben. So war auch die Rede davon in dem ersten Lied, das wir hier gesungen haben. Wir sind reiche Leute in ihm. Hätten wir nichts in dieser Welt, so wären wir doch reich. Und hätten wir alles in dieser Welt und hätten ihn nicht, wären wir bettelarm. Wir sind ganz arme Leute. Unter diesem Gesichtspunkt wollen wir auch denken an die Menschen um uns herum, die Christus nicht haben. Sie sind arm und elend. Wir haben nicht den Auftrag, über sie zu Gericht zu sitzen. Wir gehörten einst selbst zu ihnen. Ja? Tod in Sünden und Übertretungen, schrecklicher Zustand. Wussten nichts von Gott, kannten ihn nicht, wussten nichts um die Vergebung unserer Sünden. Schrecklich, waren arme Leute. Ganz arme Leute. Aber wer ihn hat, der ist reich, auch wenn er bestimmte Leidenswege zu gehen hat. Es hat Gott gefallen, diesen Schatz des Evangeliums von seinem Sohn, die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade in ein zerbrechliches Gefäß hineinzugeben. Wir haben diesen Schatz, so schreibt er hier, in zerbrechlichen Tongefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sprachen von der Weisheit Gottes. Wir hätten das wahrscheinlich ganz anders gemacht und wünschten es auch von Hause aus ganz anders, aber Gott hat es so verordnet. Er hat diesen kostbaren Schatz in zerbrechliche Tongefäße hineingegeben, nämlich in unsere angefochtene, schwache und zerbrechlich irdisch-leibliche Existenz. Das bedeutet, dass wir eben nicht durch den Glauben an Christus allen Schwierigkeiten und Nöten enthoben sind, sondern im Gegenteil. Es bedeutet Leiden um Jesu willen. Leiden um Jesu willen. Und dabei hat jede Art von Leiden im Reich Gottes eine ganz besondere Funktion, nämlich, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Nicht der Apostel Paulus mit seinen außerordentlichen Naturanlagen sollte den Ausschlag zum Bau des Reiches Gottes geben, sondern die überschwängliche Kraft Gottes. Alfred Roth schreibt in seinem wertvollen Büchlein »Der Schatz in irdenen Gefäßen«: Ohne Zweifel würde dieser Paulus, wenn er unter den Weisen und Rednern der Welt hätte glänzen sollen, als einer der bedeutendsten aller Jahrhunderte erschienen sein. Er würde gewiss nicht Ursache gehabt haben, gegen irgendeinen der Weltweisen und Meister der Rede, welche uns das griechische Altertum zeigt, zurückzustehen. Er hat aber alle seine hohen und reichen Begabungen zu den Füßen des Kreuzes niedergelegt, um Christus zu gewinnen, ja, Christus zu gewinnen. Nicht seine hohen Begabungen waren es, die ausschlaggebend dafür gewesen waren, dass hier in Korinth eine Gemeinde entstanden war. Nicht seine besondere Redegabe oder was weiß ich, was es auch immer gewesen sein mag oder hätte sein können, sondern die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die sich gerade in diesem zerbrechlichen Gefäß Paulus offenbarte, als eine überschwängliche Kraft. Es ist Gottes Weisheit, uns auf mancherlei Art und Weise schwach zu machen, um seine göttliche Kraft und Herrlichkeit in uns und durch uns zu offenbaren. Wenn ich schwach bin, so schreibt Paulus, so bin ich stark. Heiland, deine größten Dinge beginnst du stille und geringe. Was sind wir Armen, Herr, vor dir? Aber du wirst für uns streiten, uns mit deinen Augen leiden, auf deine Kraft vertrauen wir. Und Paulus suchte das Leiden nicht. Er hat sich nicht danach gesehnt, solche Wege zu gehen. Er suchte dieses Leiden nicht. Vielmehr dachte er, er könne ohne diesen viel zitierten Pfahl im Fleisch, was immer das gewesen sein mag. Er sagt, der Satan schlägt mich mit Fäusten. Man weiß bis heute nicht, was eigentlich damit gemeint ist, aber es muss ein schreckliches Kreuz für ihn gewesen sein. Und Paulus dachte, er könne ohne diesen Pfahl im Fleisch dem Herrn besser dienen. Dreimal, so berichtet er, habe er zum Herrn gefleht um Befreiung von dieser schweren Anfechtung, doch der Herr korrigierte ihn mit den Worten: Meine Gnade reicht aus für dich, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Damit Paulus sich nicht wegen seiner hohen Offenbarungen überhob, hatte Gott ihm dieses Kreuz auferlegt, um ihn demütig zu machen. Das, was Paulus als Hindernis erschien, war das Mittel, um in Gottes Kraft wirken zu können. So ist es doch. Ne? Uns scheinen das Hindernisse zu sein. Wir möchten es gerne anders haben und meistens auch nur um unseretwillen. Da müssen wir doch ehrlich zugeben, ja? Meistens um unseretwillen, nicht um Gottes Willen. Paulus ging es um den Dienst für Gott, um seine Brauchbarkeit Gott gegenüber, in seinem Dienst. Deshalb bat er den Herrn darum, mach mich doch frei davon, dann kann ich dir besser dienen. Kann ich besser für dich da sein? Aber der Herr sagt nein. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Damit Paulus sich nicht wegen seiner hohen Offenbarungen überhob, geschah das. Gottes Kraft verbindet sich nicht mit unserem Hochmut und unserer Unabhängigkeit, sondern mit unserer Schwachheit. Paulus selbst musste umdenken. Und die Korinther mussten es auch. Und wir, ihr Lieben, müssen es auch. Wir müssen umdenken. Von Anfang an müssen wir umdenken. Immer wieder ist es andersrum, als wir von Natur aus denken. Immer ist es andersrum. Petrus sagt, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Wir denken verkehrt von Natur aus. Denken verkehrt über Gott, denken verkehrt über uns und müssen umdenken. Das heißt eigentlich Buße tun, ja? Sinnesänderung, umdenken. Und das ist ein lebenslanger Prozess für uns. Wir meinen, das sei gut für uns und Gott sagt, nein, ich habe für dich etwas ganz anderes ausgesucht, etwas ganz anderes geplant, das ist gut für dich. Und deshalb ist es so wichtig, was ein Bruder immer wieder betont hat, wir wissen aber, dass denen geht Gott lieben, alle Dinge, und dann hat er hinzugefügt, zum göttlich Besten dienen, nicht zu dem Besten, wie wir es uns vorstellen und wünschen, zum göttlich Besten. Es geht um seinen Plan, es geht um seinen Willen, es geht um seine Idee, es geht um seine Verherrlichung. Das haben wir alles in Christus, in ihm. Von Natur aus sind wir total verkehrt. Also lassen wir uns immer wieder durch Gottes Wort in Christus Jesus korrigieren. Wehren wir uns nicht gegen die Leidenswege, die Gott uns führt. Sind sehr unangenehm für uns, ja? Aber wehren wir uns doch nicht dagegen. Und wenn es uns sauer wird, dann nehmen wir Zuflucht zu Gottes wunderbarer Verheißung im Gnadenbund. Ja, in Christus Jesus sind alle Verheißungen Ja und Amen, Gott zu loben. Und darin ist auch das Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir enthalten. Ist im Gnadenbund enthalten. Das ist etwas, was nicht aus unserem freien Willen herauskommt. Die Lehre vom freien Willen ist eine schreckliche Lehre. Sie raubt uns im Grunde genommen jede Art von Zuversicht und Glauben. Nein, es ist Christus, der dieses Ja, Vater, an unserer Stelle gesprochen hat und in ihm haben wir es. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir, dass du mich solch einen Weg geführt hast. Das war wohlgefällig vor dir, nicht vor mir, aber vor dir war es wohlgefällig. Und du machst etwas Gutes daraus. Und zwar in erster Linie etwas, was dich verherrlicht, was dich groß macht, was dich ehrt, auch wenn ich das im Moment vielleicht nicht empfinde, erstens nicht empfinde und zweitens auch gar nicht sehe. Aber es ist so. Alles ist im Gnadenbund enthalten. Von diesem Gnadenbund geht die wunderbare, überschwängliche Kraft Gottes aus, die wir im Glauben erfassen dürfen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Dazu diese Wege. Dazu muss der Herr uns klein machen. Nicht wahr? Wir müssen absteigen. Abgestiegene Leute. In Christus sind wir es ja grundsätzlich, aber dann kommt dieser lebenslange Prozess des Absteigens. Ne? Bis wir einmal bei ihm sind. Ja. Bis wir einmal in der Herrlichkeit sind. Haben wir damit nichts mehr zu tun. Hier geht es übrigens nicht, kommen wir gleich noch kurz drauf, um eine Verherrlichung des Leidens an sich. Ja. Wir müssen die Betonung hier richtig setzen. Das wollen wir auch gleich noch tun. Bedenken wir, dass das Leiden eben niemals das letzte Wort hat. Vielleicht sind wir ja schon einmal über diese Verse hinweggehuscht. Sind ja so unangenehm, ne? Was wir da hier so lesen, das ist doch nicht zum Freuen, oder? Wir wollen aber nicht übersehen, dass es hier immer wieder heißt, aber nicht erdrückt, aber wir verzweifeln nicht, aber wir werden doch nicht im Stich gelassen, aber wir kommen nicht um. Und wie Paulus auch dem Timotheus von seinem Leiden schrieb, die mir widerfahren sind in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und so erweist sich immer wieder die Kraft des Evangeliums im Leiden, sei es im geduldigen Ertragen des Leidens oder aber, dass Gott uns in wunderbarer Weise da hinausführt, errettet. Das Aber steht an der richtigen Stelle. Das ist wichtig. Denken wir an das, was wir vorhin gehört haben, Gottes Barmherzigkeit im Leben des Apostels Paulus. Er sagt, aber spricht ja von der Barmherzigkeit Gottes. Sieh mal, ein Aber, ein göttliches Aber. Epheser Kapitel 2, da spricht Paulus davon, dass wir tot waren in Sünden und Übertretungen und von Natur aus Kinder des Zorns sind. Aber Gott hat uns in seiner großen Barmherzigkeit mit Christus lebendig gemacht. Es ist wichtig, dass das Aber an die richtige Stelle kommt. Und von Gott her gesehen, objektiv, ist das immer der Fall. Aber bei uns ist das manchmal nicht der Fall. Unser Aber sollte ein Widerhall des göttlichen Abers sein und an die richtige Stelle kommen. Da heißt es eben nicht, Gott hat wunderbar geholfen, da hilft wunderbar Aber, sondern es heißt umgekehrt. Wir sind verzagt, wir leiden Verfolgung, wir werden unterdrückt, aber dann kommt das Aber des Glaubens. Das ist wichtig. Wir haben ein erschütterndes Beispiel für dieses umgekehrte falsche Denken und falsche Setzen des Abers im Alten Testament. Da waren die Kundschafter, die Mose ausgesandt hatte, um das Land, das verheißene Land zu erkunden. Die kamen zurück, waren begeistert von dem, was sie da gesehen hatten, eine riesige Weintraube mitgebracht, um deutlich zu machen, es ist wirklich ein fruchtbares Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und dann kommt das Aber des Unglaubens. Aber, es gibt da befestigte Städte, aber, das sind riesige Leute da, gegen die können wir überhaupt nichts ausrichten, aber, das ist das Aber des Unglaubens, ihr Lieben, und deshalb dürfen sie nicht hinein in das Land. Das ist wichtig, dass wir das Aber an die richtige Stelle setzen. Das ist keine Kleinigkeit, ist keine Bagatelle, wenn wir das umgekehrt machen. Ich bin gerecht in Christus, aber ich bin doch solch ein armer Sünder, ja? Nein, ich bin ein armer Sünder, aber ich bin gerecht in Christus. Ja, es muss umgekehrt sein. Der Glaube triumphiert hier in diesem Abschnitt. Deshalb ist das kein Wort zum Trübsalblasen. Im Gegenteil, es ist voller mutmachender Aussagen hier. Für Paulus stand, und dann kommen wir jetzt zum Schluss, für Paulus stand sein Leidensweg nicht im Zentrum. Ganz wichtig. Sondern die Herrlichkeit Gottes. Und war erst recht nicht seine Gerechtigkeit vor Gott. Das gibt es auch, ihr Lieben. Das gibt es auch. Wenn wir uns diesen Leidenskatalog anschauen in 2. Korinther 11, den ich vorhin verlesen habe, dann könnte man ja auf den Gedanken kommen, ja, das war ein Stück weit die Gerechtigkeit des Apostels Paulus vor Gott. Und das gibt es tatsächlich, dass Menschen so denken. Je länger und je öfter du im Gefängnis gesessen hast, desto ein größeres Ansehen hast du vor Gott und auch vor den Menschen in der Gemeinde Jesu. Das gibt es, dieses Denken. Aber das war bei Paulus nicht der Fall. Es geht nicht um eine Verherrlichung des Leidens bei ihm, sondern um eine Verherrlichung dieses Schatzes, der in diesem zerbrechlichen Gefäß sich befindet. Paulus spricht an anderer Stelle im Philipperbrief und auch an einer Stelle in den Pastoralbriefen, im Timotheusbrief, davon, dass er ein Trankopfer war. Ein Trankopfer bestand aus Wein und dieser Wein wurde ausgegossen neben dem Hauptopfer. Das heißt, er wollte damit sagen, mein Opfer, das ich bringe, meine Leidenswege sind nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der stellvertretende Leidensweg meines Herrn Jesus, der mich erlöst hat mit seinem kostbaren Blut, der mein Leben ist. In ihm habe ich die Verherrlichung Gottes, das ist das Entscheidende. Meine Leidenswege, ja, sind nötig, sie sind damit verbunden, aber das zerbrechliche Gefäß steht ja nicht im Mittelpunkt, sondern der Schatz, der da dran ist. Das will Paulus damit zum Ausdruck bringen. Also, sehen wir doch diesen Text von der positiven Seite an. Nicht, weil wir das gerne so möchten, sondern weil er so positiv ist. Es ist ein herrlicher Text, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich schließe ab mit den Worten aus dem ersten Kapitel dieses Briefes. Da schreibt Paulus: Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn vertrauen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, nämlich die Gabe der Errettung, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dieses göttliche Aber, das uns in Christus Jesus geschenkt ist. Steht über unserem Leben, über dem Leben eines jeden Einzelnen von uns. Ja, in uns selbst nichts, aber in dir, Herr Jesus, alles. Alles, was dem Vater gefällt, alles, was ihn verherrlicht, auch auf den Leidenswegen. Und dafür danken wir dir. Amen.